herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Ich möchte mit dir heute über das Thema Perfektionismus sprechen und vor allem, wie wir das aus ayurvedischer Sicht sehen. Ich habe gestern ein Erstgespräch gehabt für ein Align Your Life Mentoring und die ersten Gespräche, das sind eben immer die Gespräche, in denen ich versuche, das Prakriti zu bestimmen, also die Ursprungs- oder Grundkonstitution, Konstitution, schweres Wort, oder eben, wie ich immer gerne sage, das so, wie wir gemeint sind. Und das ist die Foundation, das ist die Basis im Endeffekt für meine Arbeit mit meinen Klientinnen im Align Your Life Mentoring, festzustellen, wer sie eigentlich wirklich sind und dann eben herauszufinden, was tatsächlich ihre Bedürfnisse sind. Denn meine Klientinnen kommen zu mir alle mit dem Gefühl von, es muss sich was verändern in meinem Leben, mein Leben passt nicht zu mir, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, wie ich Entscheidungen treffen soll. Also das Thema klingt häufig unterschiedlich, ist aber eigentlich immer irgendwie das Gleiche. Führt eben immer irgendwie darauf zurück, dass sie ja nicht sicher sind, wer sie sind, nicht sicher sind, was sie brauchen und sich deswegen das Leben einfach irgendwie nicht richtig anfühlt. Und meine Arbeit ist es eben in diesem Mentoring zu schauen, wie sie gemeint sind und dann eben Step by Step zu den Weg dorthin zurückzufinden. Und dieser Weg ist oft ganz schön holprig und bedarf viel Arbeit, denn nur durch das reine Wissen, aha, ich bin Vata oder Pitta oder Kapha und das sind jetzt meine Bedürfnisse, ändert sich im Leben eben noch überhaupt gar nichts. Wir sind durch unsere frühkindliche Prägung, durch unsere Muster und Glaubenssätze eben häufig so gefangen in dem Leben, das wir aufgrund all dessen kreiert haben, dass selbst wenn wir wissen, wir brauchen eigentlich was anderes, wir sollten uns anders verhalten, und damit es uns gut geht, selbst mit diesem Wissen funktioniert es eben häufig nicht, weil wir wie auf Autopilot immer in alte Muster zurückfallen. Und darum sind die Mentorings eben Mentorings und nicht einfach nur Prakriti-Bestimmung, bitte schön, hier ist dein Weg, geh mal alleine weiter, sondern ich begleite eben meine Klientin für einen längeren Zeitraum und arbeite wirklich, habe ich letztens in einem Instagram-Post auch erzählt, mit tiny, tiny Steps, also wirklich ganz kleinen Schritten, um sie wieder zurück zu sich selbst zu führen, denn unser Nervensystem neigt dazu, zuzumachen, zu blockieren, uns selbst zu sabotieren, habe ich dir letzte Woche was drüber erzählt, wenn wir zu schnell zu viel wollen. Und darum sind es eben diese tiny Steps, die es braucht, um seinen Weg wieder zurück zu sich selbst zu finden. Aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen, sondern ich habe mir für die Folge heute das Thema Perfektionismus ausgesucht. Denn das ist etwas, was ich glaube ich tatsächlich bislang bei jeder meiner Align-Klientinnen hatte, dass sie sich fehlinterpretiert haben, gedacht haben, sie seien jemand anderes, weil sie sich selber als Perfektionisten erkennen, weil sie perfektionistische Verhaltensweisen haben. Und wenn man sich ein bisschen mit Ayurveda beschäftigt und liest über das Prakriti, dann findet man ganz schnell heraus, ich muss mal eben kurz die Klimaanlage ausstellen, die ist gerade echt kalt, es piepst mal im Hintergrund. So, dann findet man relativ schnell heraus, dass Perfektionismus ja eine ganz typische Eigenschaft von Pitta ist. Und dem würde ich jetzt auch gar nicht wirklich widersprechen wollen. Der Fehler, den wir da eben sehr häufig machen und den leider auch viele Kollegen machen, wenn sie das Prakriti bestimmen, ist, dass wir nicht tiefer reinfragen. Denn es gibt ein Perfektionismus, der sehr, sehr typisch ist für Pitta. Und es gibt einen Perfektionismus, der nur so aussieht, als sei er Pitta, der aber eben ganz andere Wurzeln hat. Und das ist das Thema, was ich heute in dieser Folge mit dir besprechen möchte, dir aufzeigen möchte, dir zeigen möchte, vielleicht, wenn du auch zu Perfektionismus neigst, was vielleicht die Wurzel dieses Übels sein könnte und ja, mal überlegen mit dir, wie du das denn loslassen, da rauskommen könntest. Denn einfach zu sagen, ich höre jetzt auf, ich bin jetzt nicht mehr perfektionistisch, das funktioniert definitiv nicht. Und wie immer spreche ich da aus Erfahrung, denn auch ich bin eine Perfektionistin, aber mein Perfektionismus ist auch kein Pitta-Perfektionismus. Aber gucken wir uns diesen Pitta-Perfektionismus jetzt als erstes mal an, legen mal fest, was denn da die Rahmenbedingungen sind, definieren ihn sozusagen, damit wir eben den Perfektionismus, der nicht auf einem Pitta-Prakriti beruht, davon abgrenzen können. Ein Pitta-Perfektionismus, so nenne ich ihn eben immer gerne, ist ein Perfektionismus, der aus dir selbst herauskommt. Es ist ein Wunsch, alles perfekt machen zu wollen, damit du selbst und nur du selbst mit dem zufrieden bist, was du zu Ende gebracht hast. Perfektionismus generell kann sich auf jeden Lebensbereich beziehen. Es geht nicht nur um die Arbeit, da sieht man ihn am meisten, aber es geht eben, ja, kann auch um alle anderen Lebensbereiche gehen. Es kann um die Erziehung deiner Kinder gehen, es kann um die Ernährung gehen, sehe ich auch extrem häufig, gerade im Ayurveda-Kontext. Es kann um deinen Haushalt gehen, um die Art und Weise, wie du Mutter oder Vater bist. Also man kann perfektionistisch wirklich in jedem Thema sein. Und wenn es wirklich ein ganz klarer Pitta-Perfektionismus ist, dann hat dieser Perfektionismus keine Agenda. Das bedeutet, es gibt kein darunterliegendes Warum, keinen Grund, keine Erwartungen, die du an das Ergebnis hast, außer dass das Ergebnis perfekt ist. Und wenn das Ergebnis perfekt ist, dann bist du mit dem Ergebnis zufrieden und es ist vollständig unabhängig von dem, was andere Leute darüber denken. Selbst wenn andere Leute dir sagen, das ist nicht schön, was du gemacht hast, das Ergebnis gefällt mir gar nicht, hätte ich lieber anders, bist du trotzdem mit deinem Ergebnis zufrieden, weil es für dich selber perfekt ist. Das ist eine Qualität, die ein Pitta-Perfektionismus hat. Eine weitere Qualität ist tatsächlich, dass Pitta-Menschen sich mit einem Pitta-Perfektionismus, so sie denn in Balance sind, nicht verausgaben. Ein Pitta-Mensch, der macht und macht und macht und macht, bis das, was er da gerade macht, wirklich perfekt ist, ist voll in seinem Element, ist total happy mit dem, was er oder sie da tut und hat in keinster Art und Weise das Gefühl, dass das irgendwie schlecht ist, dass das falsch ist. Er hat nicht das Gefühl, dass dieser Perfektionismus irgendwie weg muss, sondern ganz im Gegenteil, er fühlt sich oder sie fühlt sich wohl da drin, weil das eben eine Charaktereigenschaft ist, die dieser Person selbst gehört. Und wenn wir unsere Eigenschaften leben, und das ist im Endeffekt ja der Plan, den ich mit den Mentorings habe, meinen Mentees zu zeigen, wie sie ihre Eigenschaften wieder gesund leben können, dann fühlen wir uns damit wohl und fühlt sich das gut an. Und deswegen die erste Frage, die ich dir hier stellen möchte, wenn du selber auch ein Perfektionist oder eine Perfektionistin bist, fühlt sich das gut an? Und bist du mit deinem Ergebnis zufrieden, egal was alle anderen sagen? Dann kannst du jetzt theoretisch die Folge ausmachen, einen Haken drunter machen und sagen, okay, cool, ja, ich bin Perfektionist, ich finde es super, ich mache weiter so. Wenn du die Frage aber mit Nein beantwortest, beziehungsweise sind es ja zwei Fragen, wenn man ehrlich ist, wenn du beide Fragen mit Nein beantwortest, dann solltest du definitiv weiterhören, denn dann bist du kein Pitta-Perfektionist. Kleiner Disclaimer, natürlich noch zum Thema Prakriti-Bestimmung und Perfektionismus. Du kannst einen Pitta-Perfektionismus haben und trotzdem kann Pitta nicht dein dominantes Dosha sein. Hä? Wie meint sie das denn jetzt? Ganz wichtig ist mir, dass dir bewusst ist, dass wir immer eine Sammlung von Eigenschaften und Neigungen sind und nicht ein einziges Merkmal uns definiert. Alle Doshas sind in uns vorhanden, Vata, Pitta und Kapha, sonst wären wir nicht lebensfähig. Und das bedeutet, dass auch von einem nicht dominanten Dosha eine Eigenschaft bei dir etwas ausgeprägter sein kann und du aber trotzdem vielleicht ein Vata Prakriti hast oder ein Vata Kapha Prakriti und du bist Perfektionist. Also es ist definitiv möglich und ich sehe das auch relativ häufig. Und deswegen ganz wichtig, dass du dir bewusst machst und deswegen kannst du eigentlich auch weiterhören und nicht ausmachen, selbst wenn du gesagt hast, jo, ich bin Pitta Perfektionist, dass du dir einfach bewusst machst, das heißt noch gar nichts. Es ist immer die Ansammlung von Eigenschaften und Neigungen, die wir haben. Und der Anteil, der eben überwiegt, der ist der Anteil, von dem man dann sagen kann, ja, das ist dein dominantes Dosha. Und es ist eben eine Kombination auch aus körperlichen und mental-emotionalen Eigenschaften. Also wenn du jetzt einen Pitta-Perfektionismus hast und dein Körper auch viele Pitta-Zeichen zeigt, ist bei mir ja zum Beispiel auch so. Also mein Perfektionismus ist kein Pitta-Perfektionismus, aber mein Körper zeigt relativ viele Pitta-Eigenschaften. Ich habe so einen mittleren Körperbau, ich habe rötliche Haare, ich habe blaue Augen, ich habe Sommersprossen. Wenn ich denn mal ein bisschen was an Muskelarbeit mache, nehme ich relativ schnell auch Muskelmasse zu. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, nachdem ich irgendwie seit Monaten jeden Tag surfen gehe, dass das doch schneller geht, als ich denke. Also ich könnte jetzt sagen, jo, vielleicht habe ich einen Pitta-Perfektionismus und mein Körper ist Pitta, also muss ich Pitta sein. Aber ich darf mir eben auch alle meine anderen mental-emotionalen Eigenschaften angucken und vor allem auch die Neigungen, die ich habe. Ich habe unglaublich viele Vata-Neigungen. Also selbst wenn ich nah an der Balance oder in der Balance bin, habe ich viele Neigungen, die eben auf Vata hindeuten. Und deswegen ist es halt schwierig, mal eben zu sagen, ich bin Pitta, ich bin Vata, ich bin Kapha oder eine Kombination aus mehreren. Und darum habe ich gerade in der Einleitung auch gesagt, ich versuche, das Prakriti zu bestimmen und nicht, ich bestimme das Prakriti. Denn das ist wirklich unglaublich schwer in dem Moment, wo wir nicht im Zustand unserer Balance sind und in dem Moment, wo wir nicht frei von Prägungen und Mustern sind. Denn die Antworten, die ich bekomme, sind immer gefärbt durch das ganze Leben. Und wenn du, so wie ich und so wie, ich glaube, jeder andere Mensch auch, in deiner frühen Kindheit durch dein Familiensystem, durch die Gesellschaft, durch Lehrer und geprägt worden bist, dich anders zu verhalten, als du eigentlich bist, dann ist das dein neues Normal. Und dann siehst du das als dich selber an. So wie ich mich fast 40 Jahre lang als einen anderen Menschen gesehen habe, der ich eigentlich bin. Und wenn mit mir jemand eine Prakriti-Bestimmung gemacht hätte vor 10 Jahren, und nicht genau hingehört hätte und vor allem eben nicht tief in meine Story eingetaucht wäre, hätte diese Person mit großer Wahrscheinlichkeit mir ein Pitta, ja, vorwiegend Pitta-Prakriti gegeben. Und darum ist eben diese Bestimmung im Rahmen des Mentorings für mich immer nur ein Versuch, mit dem ich eigentlich immer richtig liege, zum Glück. Sonst wäre es schwierig, meine Arbeit mit meinen Klientinnen zu machen. Aber ich sage eben nach jedem ersten Termin, nach jeder Prakriti-Bestimmung eben ganz klar, hey, das ist eine Hypothese und wir dürfen eben jetzt schauen, wie sich das weiterentwickelt. Denn erst, wenn wir es schaffen, diese ganzen Prägungen, die wir haben und diese ganzen Muster, die wir an den Tag legen, als nicht unser eigenes zu identifizieren, zu erkennen und eben festzustellen, was ist unser eigenes, dann wird das Bild wirklich, wirklich klar. Jetzt aber zum Thema Nicht-Pitta-Perfektionismus. Und den nenne ich meistens Vata-Perfektionismus, weil der bei Kapha-Menschen relativ selten auftritt. Bei Menschen mit einem dominanten Kapha sieht man das ziemlich selten, weil das Kapha sich eben nicht so leicht reintreiben lässt in solche Muster. Vata dagegen ist so durchlässig, dadurch, dass es ja nur aus Luft und Raum besteht, dass es keine eigene Substanz hat. Es ist so durchlässig, dass es eben ganz schnell dazu neigt, Verhaltensweisen anzunehmen, weil diese eben gefordert werden durch das Familiensystem, durch die Gesellschaft. Und wir leben eben in einer Welt, in der Pitta-Eigenschaften ziemlich cool sind, ne? Wenn du sehr effektiv bist, wenn du super schnell deine Arbeit erledigst, wenn du deine Arbeit perfekt erledigst, wenn du arbeiten kannst, bis du tot umfällst und dann noch fragst, hey, gibt's noch mehr zu tun, dann, ja, dann bist du ein gut funktionierendes Individuum in dieser Gesellschaft. Wenn du schnell lernst, wenn du gute Noten schreibst, all das, was ja, Pitta sehr leicht fällt, ist das, was unsere Gesellschaft von uns fordert. Und deswegen geraten Menschen mit einem dominanten Vata relativ schnell dahin, sich verändern zu wollen, um eben diesem Idealbild zu entsprechen. Und darum ist der Perfektionismus, den ich eben bei meinen Klientinnen sehe, eigentlich meistens ein Vata-Perfektionismus. Und wie finde ich das raus? In meinen Erstgesprächen gehen wir auf verschiedene Dinge ein, die, mit denen ich leichter eine Idee über das Prakriti bekomme, zum Beispiel, ne? Bist du zeitgerecht geboren worden, bist du zu früh oder zu spät geboren worden, Geburtsgröße, Geburtsgewicht, bist du gestillt worden und. Solche Geschichten, ne? Bist du häufig krank gewesen, was hast du für Neigungen und. Aber wir gehen eben vor allem auch auf Dinge ein, die zeigen, ob du in irgendwelchen Mustern steckst oder eben meine Klientinnen in irgendwelchen Mustern stecken. Das heißt, wir gucken uns eben wirklich die komplette Familiendynamik an. Wir gucken uns an, wie Freundschaften gebildet und gepflegt werden. Wir gucken uns an, ich gucke mir an, das merken meine Klientinnen eben in den Erstgesprächen meistens nicht wirklich. Ich gucke mir eben an, wie viele Glaubenssätze, Glaubensmuster im Verhalten drinstecken. Ich gucke mir an, ob es im Berufsleben, in Beziehungen, in Freundschaften einen roten Faden gibt, der immer wieder wiederholt wird, woran man eben Muster erkennen kann. Und daraus kann ich eben wirklich erkennen, ist das wirklich, ne, bist du das wirklich selbst? Oder folgst du da irgendwelchen Mustern? Und beim Thema Perfektionismus, und diese Frage darfst du dir jetzt auch mitstellen, wenn du dir die Folge anhörst. Beim Thema Perfektionismus, wenn das angekreuzt wird, ich habe so einen Multiple-Choice-Fragebogen zum Thema Prakriti, wo ich eben immer Antworten zu verschiedenen Lebensthemenbereichen vorgebe, die zu Vata, Pitta, Kapha passen. Nicht, weil ich anhand der Antworten dann eine Analyse mache, also so und so viel Prozent Vata, so und so viel Prozent Pitta, muss jetzt Vata, Pitta sein, sondern ganz im Gegenteil, weil ich in diese Antworten tiefer reinfrage, um herauszufinden, bist du das wirklich? Und wenn es zum Perfektionismus kommt, ist meine erste Frage immer, bist du perfektionistisch, weil du dir davon etwas erwartest? Lob, Anerkennung, gesehen werden, ja, am Ende geliebt werden. Nicht geliebt im Sinne von, mein Chef muss mich lieben wie mein Lebenspartner, you know what I mean, ne? Aber ja, gemocht werden, gesehen werden, Lob und Anerkennung. Oder ist dein Perfektionismus eben völlig unabhängig von diesen Dingen? Und eben die andere Frage, die halt natürlich zur ersten Frage passt, empfindest du deinen Perfektionismus als etwas Schönes oder stresst er dich? Und bei mir, ich nehme mich natürlich immer gerne als Beispiel, weil von mir selber kann ich am meisten erzählen, bei mir ist es eben so, dass meine perfektionistischen Züge immer etwas mit Lob und Anerkennung zu tun haben. Lange, 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 bevor ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, mit, ja, man nennt das ja Persönlichkeitsentwicklung oder Selbstoptimierung oder whatever, finde ich alles blöd, diese Wörter. Ich habe einfach angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mir meiner selbst bewusst zu werden. Ich musste da nichts entwickeln, sondern alles abstreifen, was da nicht hingehörte, um bei mir selbst wieder anzukommen. Lange bevor ich das getan habe, habe ich in nahezu jedem Lebensbereich versucht, perfekt zu sein. Und mir war aber immer eigentlich bewusst, dass es um Lob und Anerkennung geht. Ich habe gestrampelt und gezappelt im Studium, in der Ausbildung, in jedem Nebenjob, in jeder Beziehung, in Beruf, als Tochter, als Schwester, gestrampelt und gezappelt, um alles richtig zu machen, damit die Menschen in meinem Leben mir sagen, du bist toll. Und wenn das ausgeblieben ist, was ja leider viel zu häufig passiert, ne? Wenn du strampelst und zappelst, wie häufig hörst du von deinem Chef tatsächlich, hey, du bist toll, das hast du gut gemacht, weiter so. Meistens bleiben solche Affirmationen ja doch aus. Und dann war ich wahnsinnig frustriert, immer wieder. Und dann habe ich noch mehr gestrampelt und noch mehr gezappelt, um es noch perfekter zu machen, um das nächste Mal doch gelobt zu werden. Und jedes Mal, wenn ich ein Lob bekommen habe, oh, das hat sich so gut angefühlt, ich habe mich dann sicher gefühlt. Das ist mir damals aufgefallen, aber natürlich habe ich keine Ahnung gehabt, was das zu bedeuten hatte. Erst als ich ja, mich eben mit mir selbst beschäftigt habe und eben für mich rausgefunden habe, was denn die Basis letztlich meiner Prägung ist, was denn mein deepest desire ist im Endeffekt, warum ich halt hier bin und was ich erfüllt haben muss, dann ist mir bewusst geworden, okay, du machst das alles nur, um diese Erfüllung zu bekommen. Sowas werden eben oft, ja, so, es wird oft über Glaubenssätze gesprochen. Einer meiner Lehrer, John, nennt das gerne und ich finde dieses Konzept wirklich toll und es hat mir nochmal am Ende, ich bin jetzt seit einem Jahr in dieser Ausbildung, so unfassbar die Augen geöffnet. Er nennt es die Occurring World, also oder den Occurring World View, die Welt, ja, wenn man es übersetzen möchte, die Welt, wie sie uns erscheint. Aufgrund unserer Muster, unserer Prägungen kreieren wir eine Sicht auf die Welt, so wie sie uns erscheint. Und das ist nicht die Realität, sondern wir sehen eben immer durch unsere eigene ganz spezielle Linse auf die Welt. Wir haben unseren eigenen ganz speziellen Fokus auf die Welt. Und ein schönes Beispiel dafür ist, wenn du versuchst, ein Foto von etwas zu machen, was dich gerade total geflasht hat. Und dann stellst du fest, ich kriege das einfach nicht so aufgenommen. Ich habe früher selber ganz viel, das war eins meiner Hobbys, mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert, wo ich eben tatsächlich wirklich ganz manuell selbst die Bilder kreiert habe. Wie viel Tiefenunschärfe kommt da rein? Wie viel Licht kommt da rein? Also wirklich total abgenördet. Und trotzdem war ich nicht in der Lage, das, was ich sehe, so auf ein Foto zu bringen, dass ich es jemand anderem zeigen kann, was ich gesehen habe. Ich kann diesen Wasserfall, diesen Sonnenuntergang, diese Landschaft, dieses Meer, diese Wellen zeigen, aber ich kann nie zeigen, was ich gesehen habe. Und das liegt eben daran, dass ich meinen ganz eigenen Filter auf die Welt habe, dass ich diese eine Sache, die mich so flasht, ganz anders sehe, als sie tatsächlich ist in Realität. Und das ist unsere Occurring World. So funktioniert eben unser Gehirn in unserem kompletten Leben, bei allem, was wir tun. Und dieses Konzept hat mir dann am Ende wirklich ganz klar gemacht, wo kommt das eigentlich her? Also nicht nur mein Perfektionismus, sondern so viele andere meiner Verhaltensweisen, meine Selbstsabotage, mein Upper Limit Problem, alles, worüber wir ständig hier sprechen im Podcast. Denn ich habe für mich selber eben rausgefunden, dass meine Occurring World ist, dass ich ja nicht gut genug bin, weil ich zu viel bin. Das habe ich sehr früh schon gelernt, dass meine Emotionalität zu viel ist. Die Nadine ist so nah am Wasser gebaut. Die Nadine weint sogar, wenn Bambi im Film stirbt. Die Nadine ist zu laut. Die Nadine ist ja wie hieß das? Hans Kuck in die Luft und der Suppenkasper und was weiß ich, was ich mir alles angehört habe, was mir, und nicht nur von meiner Familie, auch von Lehrern und überhaupt, was ich mir alles angehört habe, was mir ganz klar gemacht hat, I am too much. Ich bin zu viel. So viel, wie ich bin, kann ich nicht geliebt werden. Der Occurring World View fußt halt immer darauf, ich grinse mir gerade ein zurecht, weil ich sitze vor meinem Computer mit meinem Mikro und gestikuliere wild mit meinen Händen und du siehst mich überhaupt gar nicht. Aber ja, ich spreche sogar, wenn ich alleine bin, mit meinen Händen. Typisch Vata. Egal, kleiner Exkurs. Dieser Occurring World View basiert immer auf diesem primären Glaubenssatz, den wir haben, wir müssen geliebt werden. Wenn wir auf die Welt kommen, und das habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber man kann das nicht oft genug wiederholen, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir komplett abhängig von unseren Caregivern, von unseren Versorgern, primär halt von unserer Mutter, die uns eben füttert und wickelt und solche Sachen. Und das heißt, wir kommen eben mit diesem Bewusstsein auf die Welt, alles tun zu müssen, damit wir geliebt werden. Und dieser primäre Glaubenssatz ist eben die Basis deiner Occurring World. Und je nachdem, wie du geprägt worden bist und gelernt hast, entsteht eben ein darüberliegender Glaubenssatz, wie bei mir, they can't love me because I'm too much. Ich kann nicht geliebt werden, weil ich zu viel bin. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich natürlich mich komplett verändern muss, damit ich lovable bin, damit man mich lieben kann. Und eben damit aber alle meine Vata-Eigenschaften sozusagen ausblenden muss, vernachlässigen muss, unterdrücken muss und am Ende vergessen muss, damit ich nicht zu viel bin, damit ich geliebt werde. Was hat das jetzt mit meinem Perfektionismus zu tun? Naja, Lob und Anerkennung. Das hast du toll gemacht. Oh, guck mal, wie perfekt die Nadine das gemacht hat, ist natürlich eine, ich muss das Wort auf Deutsch übersetzen, Moment, ist natürlich ein Ausdruck davon, dass ich geliebt werde. Wenn ich etwas mache, was andere Menschen als toll empfinden, dann werde ich von diesen Menschen geliebt. Ist natürlich völliger Hirnriss, während ich das sage, lache ich schon wieder über mich selber. Aber so funktioniert unser Gehirn. Und deswegen war eben jedes Mal, wenn ich Lob und Anerkennung bekommen habe, habe ich ein Gefühl von Sicherheit gehabt. Okay, ich werde geliebt. Alles ist hier safe, alles ist gut. Jedes Mal, wenn ich was abgeliefert habe und es war bombastisch und es ist nichts passiert und keiner hat mir Lob und Anerkennung geschenkt, dann habe ich mich nicht safe gefühlt. Weil trotz der Tatsache, dass ich mir ein Bein ausreiße, werde ich ja nicht geliebt. Und vielleicht erkennst du dich in dieser Story wieder. Vielleicht hast du noch nie so drastisch darüber nachgedacht, dass es was damit zu tun hat, dass du perfektionistisch bist, dass du geliebt werden musst. Aber vielleicht öffnet dir das jetzt die Augen. Und diese Arbeit ist eben so wertvoll, denn in dem Moment, und darum gehe ich diesen Weg eben wirklich mit allen meinen Klientinnen, in dem Moment, wo wir unsere Occurring World verstehen, in dem Moment, wo dieser Satz wie meiner, they can't love me because I'm too much, in dem Moment, wo dieser Satz klar ist und wir mit dem Bewusstsein, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten, die uns schädigenden Verhaltensweisen angucken, immer wieder das einüben und 10.000 Mal tun, bis es wirklich zu unserem neuen Normal geworden ist, in dem Moment können wir eben wirklich was in unserem Leben verändern. Denn, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Perfektionismus, aber es lässt sich natürlich auf alles übertragen, was du verändern möchtest. Du kannst, wenn du einen Vata-Perfektionismus hast, von dem du spürst, dass er dich schädigt, und meiner hat mich geschädigt auf so vielen Ebenen. Ich habe mich völlig ausgebrannt in meiner Arbeit. Ich habe so viele Stunden mehr gearbeitet als andere, weil ich es natürlich perfekt machen musste und habe eben dann jedes Mal gelitten, wenn mir nicht jemand gesagt hat, du bist perfekt, du bist total toll, so wie du bist, guck mal, wie perfekt du das gemacht hast, und habe mir jedes Mal meine Occurring World damit bestätigt. Ich habe mir jedes Mal bestätigt, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht geliebt werden kann, weil ich habe mein Allerbestes gegeben und trotzdem sieht mich ja keiner, trotzdem lobt mich ja keiner. Und das ist selbstzerstörend langfristig. Und so ein selbstzerstörendes Verhalten kannst du nicht ablegen, indem du jetzt einfach beschließt, so, ab morgen bin ich nicht mehr perfektionistisch. Hast du vielleicht schon mal versucht? Funktioniert nicht. Du kannst dieses Tool nutzen, um zu erkennen, wo deine Muster herkommen, zum Beispiel. Du kannst mal versuchen, eine Sache nicht perfekt zu machen und dann zuzuhören, was dein Kopf dir erzählt, welche Glaubenssätze da hochkommen, was dein Untertitel denn sagt. Ja, wie, ne, wenn du es jetzt einfach in deiner Vorstellung halbfertig abgibst und nicht perfekt. Du kannst zuhören und das als Tool nutzen, aber in dem Moment, wo du dieses angelernte Muster einfach von jetzt auf gleich aufgeben willst, wirst du permanent so hart getriggert werden, dass das noch mehr Suffering, noch mehr Leid erzeugt im Endeffekt, weil du das einfach nicht aushalten kannst. Und dann wirst du ganz schnell in dieses Muster wieder zurückfallen. Und deswegen geht es eben, wenn du diesen Perfektionismus oder jede andere Eigenschaft ablegen möchtest, vor allem eben darum, die Wurzel des Übels zu erkennen, zu verstehen, warum du das tust, und vor allem dir bewusst zu machen, dass das nicht mehr notwendig ist, dass du nicht mehr der Säugling bist, der stirbt, wenn du nicht gefüttert und geliebt wirst. Dass es natürlich völlig normal ist und dass dieses Gefühl von ich muss geliebt werden nicht weggeht, das wird dein Leben lang bleiben, immer, aber dass du eben als erwachsener Mensch selbst entscheiden kannst, wie du dich verhältst und von wem du überhaupt Liebe einfordern willst. Dann geh nochmal zurück auf mein Beispiel. Ist mir doch heute scheißegal, ob mein Chef mich liebt oder nicht, ob meine Arbeitskollegen mich lieben oder nicht, ob meine Lehrer mich lieben oder nicht. Also I'm sorry, mir ist es wichtig, dass mein Familiensystem funktioniert, dass ich weiß, und in einem Familiensystem sollte es eben so sein. Und bei mir ist es so, dass ich bedingungslos geliebt werde. Auch wenn mein System nicht in der Lage gewesen ist, mir das so zu zeigen, wie ich das brauchte. Und das ist aber nie eine böse Absicht, ganz im Gegenteil. Alle haben immer das Allerbeste getan, zu dem sie in diesem Moment in der Lage gewesen sind. Ich werde bedingungslos geliebt. Es ist egal, was ich tue, ich bin geliebt, das weiß ich. Und genauso ist es eben in Freundschaften. Ich muss nicht strampeln und zappeln, um Freundschaften zu erhalten. Die wenigen Freunde, die mir geblieben sind, nachdem ich mit der Axt durch den Wald gerannt bin sozusagen, die lieben mich bedingungslos. Und da muss ich nichts perfekt abliefern, damit das funktioniert. Ja, und auch im beruflichen Kontext, mein Team, du als meine Podcasthörerin oder mein Podcasthörer, meine wirklich echten Follower auf Instagram, meine Community liebt mich, so wie ich bin. Und ich muss nicht ein super tolles, mega perfektes Layout kreieren, damit mein Instagram-Post besonders toll aussieht, um das zu machen, sondern ich werde aufgrund meiner selbst geliebt. Alle Menschen, die jetzt noch in meinem Leben sind, die mich lieben, und wie gesagt, Liebe ist jetzt nicht mit romantischer Liebe zu verwechseln, sondern ne, in general, die tun das um meiner selbst willen, weil ich es geschafft habe, zurückzukommen zu dem Menschen, der ich wirklich bin, weil ich nicht mehr eine Version von mir bin, die ich kreiert habe, weil ich gedacht habe, die ist notwendig, subconscious, ne, unbewusst gedacht habe, die ist notwendig, um geliebt zu werden, sondern ich habe den Weg zu mir zurückgefunden und alle, die jetzt noch da sind, lieben diese Version von mir. Und das ist es im Endeffekt, worum es geht, zu erkennen, warum du diesen Perfektionismus kreiert hast, dir bewusst zu machen, ob er wirklich noch notwendig ist, dir bewusst zu machen, ob die Menschen, für die du das tust, wirklich Menschen sind, die du in deinem Leben brauchst. Also völlig mal davon abgesehen, dass dein Chef dich nicht lieben muss. Aber wenn er dich nur liebt, weil du perfekt bist, willst du diesen Menschen in deinem Leben haben? Ja, der darf deinen Paycheck ausstellen, aber der muss ja keine Bedeutung in deinem Leben haben. Menschen, die uns nicht um unser Selbstwillen lieben, sollten keine Bedeutung in unserem Leben haben. Und wenn du das schaffst, dir das wirklich bewusst zu machen, also zu sehen, wo bin ich perfektionistisch, warum tue ich das und hat mein Warum für mich heute wirklich noch Wert, dann kannst du beginnen, das abzulegen. Dann kannst du in ganz, ganz kleinen Schritten, in kleinen Alltagsdingen damit anfangen, es nicht zu tun. Zum Beispiel einfach mal die Spülmaschine nicht auszuräumen. Oder die Wäsche nicht zu bügeln, sondern ungebügelt in den Schrank zu legen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Bügeleisen benutzt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Viele, viele, viele Jahre her. Ist sicherlich zweistellig. Ne? Wäsche nicht zu bügeln. Und dann das als bewusste Praxis zu wählen. Nicht zu sagen, ich mache das jetzt und halte das einfach aus, sondern ich mache das jetzt. Und dann gucke ich mir an, was da hochkommt und dann kann ich bewusst entscheiden, weil ich weiß, was meine Occurring World ist, weil ich weiß, dass ich das nicht mehr brauche, so wie es ist, kann ich bewusst entscheiden, ob ich mich von diesen Triggern, Antreibern, Mustern, Glaubenssätzen
wirklich in etwas drängen lassen möchte, was ich nicht bin, oder ob ich selbst bleibe, meinen Weg gehe und damit umgehen kann, dass irgendjemand das vielleicht jetzt blöd findet, dass meine Wäsche nicht gebügelt ist. Das ist ein geiles Beispiel eigentlich. Aber ja, you know what I mean. Und das ist im Endeffekt der Weg. Und das ist der Weg für den Perfektionismus und das ist der Weg für alles, 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 was wir uns angelernt haben über die Zeit unseres Lebens, was nicht uns gehört, was wir loswerden wollen. Der erste Schritt ist immer, das zu erkennen, was es ist, wann wir es tun. Der erste Schritt, den ich mit meinen Klienten mache, ist tatsächlich, habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wirklich ständig ins Leben, ins reale Leben reinzufühlen und zu erkennen, wann bin ich ich selbst und wann bin ich Muster. Meistens Pitta-Muster, aber halt wann, ne, folge ich irgendeinem Muster, das ich kreiert habe. Und das ist der erste Schritt. Und wenn du den gemacht hast, dann ja, kannst du den zweiten und den dritten und den vierten machen. Und irgendwann stellst du fest, Perfektionismus ist gar nicht mehr notwendig. Und ich denke gerade darüber nach, ob ich jetzt mit Fug und Recht behaupten kann, nicht mehr perfektionistisch zu sein. Ich denke gerade so im Arbeitskontext drüber nach. Ja, kann ich. Im Privatleben, ja. Beziehung, definitiv. Ja, ich würde sagen, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich meinen Perfektionismus abgelegt habe. Und dieser Prozess hat sich tatsächlich auch sehr über meine Selbstständigkeit entwickelt, weil mir da noch mal mehr bewusst geworden ist, wie sehr ich mich damit quäle, weil ich kaum noch, oder wenn ich ehrlich bin, gar keine Zeit mehr hatte für mich selber, weil ich ständig nur noch gemacht habe und getan und nochmal verändert und nochmal optimiert und nochmal drüber gelesen und nochmal was auch immer. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich eben voll oft Dinge bewusst abwinke und sage, jo, kann so durch, wo ich eigentlich 2, 3 Sätze geändert hätte. Es gibt Sachen, wo ich in meinem Team dann sage, hey, nee, das musst du rausnehmen, das würde ich jetzt so nicht sagen oder das ist thematisch falsch oder das hätte ich gerne anders. Das hat aber nichts mit Perfektionismus zu tun, sondern einfach ja, damit, dass das einfach nicht authentisch gewesen wäre oder dass Sachen inhaltlich falsch waren oder wie auch immer. Aber es ist eben ganz oft so, dass ich Dinge einfach durchwinke, obwohl ich denke, naja, come on. Ist jetzt auch nicht so relevant, ob das jetzt perfekt ist oder nicht. Und das war ein Prozess, den ich wirklich gelernt habe. Also ihr könnt meine Assistentin, meine persönliche Assistentin, die Michaela, fragen, wie es am Anfang gewesen ist, mit mir zu arbeiten und ob sich das verändert hat. Ich denke, dass sie definitiv Ja sagen wird. Oder Michaela, ich hoffe, du wirst Ja sagen. Ich weiß, sie hört den Podcast. Also, ne, dass ich da deutlich entspannter geworden bin und nicht alles immer optimieren und perfektionieren muss. Und das eben für dich als kleiner Hoffnungsmacher, dass es wirklich möglich ist, Veränderungen hin zu einem gesunden Leben zu kreieren, aber eben nur, wenn du nicht mit der Brechstange verändern willst und wenn du eben wirklich auch dir den Deep Shit anguckst. Denn ne, dieses ganze New Age, Spiri, Wu-Wu-Zeug, was wir so angeboten bekommen mit irgendwelchen positiven Affirmationen und positiven Mindset und hast du nicht gesehen, das ist alles schön und toll, aber wenn du dir nicht den Deep Shit anguckst, dann wird sich daran nichts verändern. Immer mal wieder benutze ich dieses Beispiel, das ist einfach eher eines der prägendsten Beispiele für mich gewesen, wo ich verstanden habe, wie Veränderung wirklich funktioniert. Aus einer der ersten Podcast-Folgen von Curse von Michael Kurt. Ich weiß gar nicht, ob es den Podcast noch gibt. Ich höre den schon ewig nicht mehr. Und ich habe sogar vergessen, wie der Podcast heißt. aber kannst ja googeln, Curse, Michael Kurt. Da hat er ja etwas gesagt und das hat mich so sehr berührt und passt eben gerade so gut auch zu diesem Thema hier. Und zwar, dass es bei so diesem Positive Mindset und Affirmationen und so, so ist, wie als wenn du in deinen Garten gehst und dich vor dein Beet stellst und dir das Unkraut anguckst und sagst, oh, kein Unkraut, kein Unkraut, kein Unkraut, kein Unkraut. Und dann machst du die Augen auf und das Unkraut ist immer noch da und dann musst du auf die Knie gehen und musst es doch mit deinen Händen rausrupfen. Und genauso ist es eben auch, wenn wir uns den Deep Shit nicht angucken und den mit der Wurzel rausreißen sozusagen. Also danke an Michael Kurt für dieses Bild, das mich sehr geprägt hat, mich sehr begleitet und mir eben von Anfang an auf meinem Weg ganz bewusst gemacht hat, dass das nicht funktioniert mit Friede, Freude, Eierkuchen und ich erzähle mir was Schönes und dann wird die Welt wieder gut, sondern dass es harte Arbeit ist, die sich aber eben am Ende lohnt. Genau, das wollte ich dir erzählen. Wollte ich dir noch was erzählen? Ah nee, also ich bin durch, mehr wollte ich dir nicht erzählen. Was ich dir aber noch erzählen wollte, kleiner Werbeblock am Ende des Podcasts, ist, dass es am 7. Mai um 18 Uhr wieder ein Bootcamp von mir gibt. Den Link packe ich dir in die Shownotes rein, wenn du dich anmelden möchtest. Und diesen Monat geht es um das Thema Ojas, eins meiner Lieblingsthemen und ein extrem wichtiges Thema auch in der Welt, in der wir leben. Denn dieses ständige Rennen, 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 Machen, 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 super viel im Stressmodus sein, verbraucht einen ganzen Haufen Ojas. Ojas, unsere Lebenskraft, unsere Resilienz, unsere Immunität und noch so viel mehr. Und wenn unsere Ojas-Speicher leer sind, dann macht uns das langfristig auch krank. Und es ist so wichtig, diese Ojas-Speicher immer voll zu haben, denn wenn du losgehen möchtest, um dir deinen Deep Shit anzugucken, sozusagen, dann brauchst du eine ganze Menge Resilienz, dann brauchst du eine ganze Menge Ojas, um eben nicht davon umgepustet zu werden, was dein Untertitel dir so erzählt den ganzen Tag und wo das eigentlich alles herkommt. Und deswegen gucken wir uns in der Fortbildung an, was Ojas eigentlich ist und wie Ojas entsteht und wie du rausfinden kannst, ob dein Ojas zu niedrig ist und vor allem eben auch, wie du es wieder auffüllen kannst. Also wenn du Bock hast, natürlich sind die Bootcamps Fortbildungen für Ayurveda-Experten. Aber tatsächlich halte ich sie eben immer auch so, dass auch du als Ayurveda-Praktizierender, also als Mensch, der Ayurveda für sich selbst anwendet, trotzdem immer eine ganze Menge draus mitnehmen kann. Diese ganzen spannenden Sanskrit-Begriffe einfach wegstreichen und einfach das mitnehmen, was du brauchen kannst. Und gerade beim Thema Ojas ist es definitiv so, dass es sich lohnt, weil das ist one of the basic foundations, das ist wirklich mit die Basis von, wie können wir eben in Balance auch bleiben, zu verstehen, was Ojas ist. Also komm vorbei, würde ich mich megamäßig drüber freuen und jetzt habe ich genug gebrabbelt, ist schon wieder ewig lang geworden, die Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch einfach eine Bewertung da auf der App, wo du hörst. Und vor allem, wenn dir die Folge gefallen hat und du hast das Gefühl, ey, ich kenne ganz viele von diesen Vata-Perfektionisten, dann teil sie doch einfach. Kopier den Link, teil das mit den Vata-Perfektionisten und vielleicht hilft ihnen das auch. So, jetzt mache ich Feierabend. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin. Ja.